Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist
der Intendant des Berliner Ensembles oder, wie es auch so schön heißt, des Theaters am Schiffbauer Damm, Oliver Rehse. Hallo, schön, dass Sie da sind.
Ja, schönen guten Mittag.
Sind Sie Fan von Sterneküche, Herr Rehse?
Ja, also ich bin erstmal Fan von in gute Restaurants gehen. Die müssen jetzt nicht einen Stern haben, aber gelegentlich habe ich natürlich auch solche Restaurants besucht. Und gerade in der letzten Zeit habe ich ein, zwei Neueröffnungen in Berlin mitgemacht. Auch die Tendenz, dass manche Restaurants den Stern jetzt gar nicht mehr haben wollen, sondern sich verändert haben, damit sie nochmal wieder mehr Gäste haben. Und da habe ich interessante Erfahrungen gemacht. Also die Antwort ist erstmal im Prinzip ja.
Ja, spannend. Dann erwische ich Sie auf dem richtigen Fuß. Heute Abend werden nämlich wieder die deutschen Michelin-Sterne verliehen. Da stellt sich dann raus, wo in Deutschland die Sterneköche kochen. Haben Sie denn vielleicht eine Empfehlung, gerade wenn Sie die ansprechen, die jetzt eigentlich keinen Stern mehr wollen und sich da so ein bisschen öffnen oder so ein Underdog?
Ja, ich war zuletzt ganz begeistert in einem Lokal, das bis vor kurzem Cordo hieß, in der großen Hamburger Straße in Mitte. Die haben jetzt auf dieses Konzept verzichtet und heißen jetzt Ins Wasser. Und der Chef dieses Restaurants ist ein absoluter Experte für alles, was schwimmt. Auch für rohen, marinierten und anders zubereiteten Fisch, für Austern, die ich nicht mag, aber und das in einer eher lässigen Atmosphäre, bistrohaft. Ich fand es einen fantastischen Abend.
Na, dann gibt es ja vielleicht Hörerinnen und Hörer, die auch Fischmögerinnen und Möger sind. An dieser Stelle direkt ein Restauranttipp von meinem Gast hier heute. Und vielleicht hören Sie uns ja gerade, während Sie Ihre ganz persönliche Mittagssterneküche verspeisen. Wenn das so ist, guten Appetit und herzlich willkommen, aber natürlich auch an alle anderen, die möglicherweise gerade einfach Wasser trinken, Kaffee trinken, gar nichts trinken oder essen. Wir sortieren wie immer die Themen dieses Tages und wir schauen gleich erstmal auf eine streikfreie Zeit, zumindest bei der Bahn. Ich freue mich, dass Sie zuhören. Der Intendant des Berliner Ensembles ist mein Gast hier heute, Oliver Rehse. Und wir beugen uns gemeinsam über die Themen dieses Tages. Es gibt freie Bahnfahrt rund um die Ostertage. Denn die Deutsche Bahn und die GDL, die haben sich beim Tarifstreit geeinigt. Nach zahlreichen Streiks, nach zahlreichen, wahrscheinlich schlaflosen Nächten von Menschen, die irgendwo gestrandet sind oder gedacht haben, oh, ich komme nicht von A nach B. Nutzen Sie denn über Ostern die Bahn, um wegzufahren, Herr Rehse?
Über Ostern nicht, aber ich bin sehr passionierter Bahnfahrer. Lange Zeit Besitzer einer Bahncard 100 gewesen, mit der ich mich in jeden Zug werfen konnte, um jedes Theater irgendwie mühelos zu erreichen. Ich fahre gerne Bahn und ich bin heilfroh, dass jetzt diese Streiks beigelegt sind. Es waren ja, glaube ich, 6 in verschiedenen Wellen, in verschiedener Kurzfristigkeit. Es ist ein Segen, dass jetzt erstmal Ruhe herrscht.
Jetzt ist es so, dass die GDL ihre Forderung nach einer 35-Stunden-Woche bei gleichem Lohn durchgesetzt hat. Die 35-Stunden-Woche soll schrittweise kommen. Bis 2029 soll die dann umgesetzt sein. Und wer aber mehr arbeiten möchte, kann das tun. Bis zu 40 Stunden pro Woche sind möglich. Und der DB-Personalvorstand Martin Seiler, der hat das so formuliert bei der Pressekonferenz der Deutschen Bahn.
Wir haben uns nun auf einen Arbeitszeitkorridor verständigt, der am Ende im Jahr 2029 von 35 bis 40 Stunden geht. Und das Wesentliche dabei ist, unsere Mitarbeitenden können sich entscheiden, welche Wochenstundenzahl am besten zu ihnen passt.
Klingt doch nach einem akzeptablen Kompromiss, oder was sagen Sie?
Finde ich total gut. Was ich daran gut finde, ist, dass die Reduktion nicht automatisch kommt, sondern dass die Mitarbeitenden sich bewusst entscheiden müssen, ob sie denn weniger Stunden arbeiten wollen. Sie haben aber auch die Möglichkeit, mehr Stunden zu arbeiten bei 2,7% pro Stunde mehr über dieses Minimum hinaus. Und ich denke, wir haben alle miteinander wirklich ein Riesenproblem in diesem Land. Das ist der Fachkräftemangel. Das erlebe ich am Theater, in den technischen Bereichen jeden Tag. Ich weiß es hier in Berlin von der BVG, wo ich gelegentlich mit den Verantwortlichen da spreche. Und in der Deutschen Bahn ist es natürlich auch so. Und deswegen ist es ein Segen, wenn nicht automatisch Arbeitszeit sozusagen wegfällt, sondern wenn die Menschen die Möglichkeit haben, für mehr Geld auch mehr zu arbeiten. Finde ich also politisch total richtig.
Jetzt hat GDL-Chef Klaus Weselski auch eine Pressekonferenz gegeben. Die Töne oder die Aussage, die wir jetzt gleich hören, ist noch ganz frisch, weil die jetzt gerade erst wahrscheinlich sogar noch läuft. Und Er hat einerseits schon auch natürlich auf die Einigung hingewiesen, auch nochmal genau gesagt, was die GDL da für sich rausgehandelt hat. Aber er konnte es nicht lassen, würde ich mal sagen.
Der Tarifkonflikt der Runde 23, 24 beigelegt. Die Auseinandersetzung mit der DB AG ist noch lange nicht zu Ende.
Eine kleine Drohung.
Ja, blöd. Er kann wohl nicht anders. Was ich unangenehm daran finde, ist, es ist ja, glaube ich, alle freuen sich und vor allen Dingen wir, die Bürger dieses Landes, die mit dem Zug fahren, wir freuen uns, dass es eine Einigung gibt, die für die Mitarbeitenden gut ist, dass die ist für die Reisenden gut, gerade jetzt auch angesichts der Feiertage. Warum muss man da jetzt gleich wieder irgendeine Drohgebärde hinteran schießen? Ich meine, ich habe es mir genau angeschaut, bis Februar 26, das ist ja nun doch eine ganze Weile hin, ist nun Friedenspflicht vereinbart. Warum also muss er seine Muckis spielen lassen? Er hat doch neulich von einem Denkfehler gesprochen. Vielleicht ist das heute auch ein Beweis, dass er weitere begeht.
Jetzt, wenn ich jetzt nochmal rauszoome und das vielleicht von den verbalen Drohgebärden von Weselski so ein bisschen loslöse, ist es ja aber unterm Strich schon so, dass die GDL total erfolgreich war. Also die haben es durchgesetzt, dass es diese 35-Stunden-Woche am Ende gibt. Sie haben dazu ja noch eine Lohnerhöhung erstritten, nicht ganz so hoch, wie sie wollten, aber von 420 Euro im Monat. Das ist ja auch jetzt kein Pappenstiel, würde ich sagen. Außerdem gibt es noch eine Inflationsausgleichsprämie von fast 3.000 Euro. Die soll dann auch in zwei Schritten ausgezahlt werden. Also in diesem, sage ich mal, Expertinnenfeld von Menschen, die sich diese Streiks genau angucken, wird jetzt eigentlich schon vermutet, dass dieser Streik und der Erfolg der GDL als Motivation dienen könnte für andere Branchen. Also zum Beispiel IG Metall oder Verdi, die dann im öffentlichen Dienst oder in der Stahlindustrie sagen, so Leute, die GDL war total erfolgreich, jetzt legen wir mal los und machen Wellenstreiks. Das kann man ja aber auch als total positiv bewerten. Arbeitskampf, juhe.
Also da haben Sie sicher recht, dass diese Möglichkeit besteht, dass andere sich das zum Vorbild nehmen. Weselski ist ja eine sehr charismatische Figur, die auch sehr stark aneckt, aber der ein mit Sicherheit harter und unangenehmer Verhandler ist, wenn man es mit ihm auf der anderen Seite dann zu tun hat. Jetzt will ich das heute gar nicht heraufbeschwören, was dann die nächsten Arbeitskämpfe sind. Für die Mitarbeitenden der Bahn ist es sicher ein sehr gutes Ergebnis, aber auch die Bahnleitung hat sich ja dahinter gestellt. Und noch einmal, dass es die Möglichkeit gibt, dass nicht automatisch Arbeitszeit reduziert wird, dass wir nicht automatisch bei 35 Stunden für alle landen, sondern dass man ganz aktiv sein eigenes Stundenkonto verwalten kann. Das finde ich erstmal ist etwas, was ich als Modell sogar wirklich sehr positiv auch für andere Branchen sehen würde.
Sie haben jetzt zu Beginn diese streikfreie Zeit als Segen bezeichnet. Wir hatten letztens Stefan Kuzmani vom Spiegel hier zu Gast und der hatte als Reaktion für den Streik einfach nur ein Gedicht übrig. Der hat ein Gedicht über den Streik geschrieben. Wäre das nicht auch mal was fürs Berliner Ensemble, ein Streikstück?
Jetzt erwischen Sie mich dabei, dass ich sofort nachdenke, ob es solche Stücke gibt. Doch, die gibt es. Wir spielen ehrlich gesagt im Moment so viele Stücke, die zu gegenwärtigen Themen sich beziehen und in Bezug setzen. So langsam habe ich das Gefühl, wir spielen fast keine mehr, die das nicht tun. Also von Exil, von Feuchtwanger, das sich auf die Situation nach dem während des Krieges Ukraine-Russland deuten lässt. Parallel dazu 1984, wo man denken muss an die Umstände, die jetzt gerade, was Überwachung angeht, in China, in Russland herrschen. Fremd von Michel Friedmann, wo es um jüdisches Leben in Deutschland geht und um die Schwierigkeiten, die es für den Einzelnen bedeutet, wenn er Antisemitismus erfährt. Und so könnte ich jetzt noch weitermachen. Stücke über das Leben von Sexworkerinnen, Stücke über das Leben von Menschen, die auf der Straße sind. Also ja, Streik ist auch noch ein Thema, aber wir dürfen als Theater, glaube ich, nicht in die Falle laufen, dass wir jetzt denken, wir müssen alles auf die Bühne bringen.
Oliver Riese ist Intendant des Berliner Ensembles und der Gegenwart und der Vergangenheit verbunden, würde ich mal sagen.
Danke.
Der UN-Sicherheitsrat, der hat die umgehende und bedingungslose Freilassung aller von der Hamas festgehaltenen Geiseln gefordert. Und er hat erstmals seit Kriegsbeginn mit einer völkerrechtlich bindenden Resolution eine sofortige Waffenruhe gefordert. Da gab es ja schon einige Anläufe, die haben alle nicht geklappt. Dieses Mal haben sich die USA als Vetomacht aber enthalten und haben es so ermöglicht, dass die Resolution durchkommt. Und das wird schon als starkes Signal gewertet, vor allem als eines, das den Druck auf Israel erhöht, was die Situation in Gaza angeht. Mein Gast hier heute ist der Intendant des Berliner Ensembles, Oliver Rehse. Wie sehen Sie das? Sehen Sie das auch als mehr Druck auf dem Kessel?
Auf alle Fälle. Es sind ja zuletzt 4 Versuche gescheitert, so eine Resolution abzustimmen, 3-mal am Veto der USA. Dass das jetzt in diesem Falle sozusagen beim 5. Anlauf nicht der Fall war, sondern die Resolution jetzt durch ist, liegt sicherlich auch daran, dass Joe Biden einen kritischen Kurs gegenüber Benjamin Netanyahu verstärkt fährt, auch in seinem Land gucken muss, dass er die verschiedenen richtungsweisenden Meinungen da unter einen Hut kriegt. Ja, der Druck auf Israel wird erhöht, aber zum Glück wird er nicht einseitig erhöht, sondern es ist ja auch die Forderung an die Hamas da, diese Waffenruhe jetzt bis zum Ende des Ramadans einzuhalten. Ich finde das gut, dass Bewegung aufkommt und dass so ein Zeichen von den Völkern gesetzt wird.
Ich finde es spannend, dass Sie es als Zeichen auch benennen. Ich habe es vorhin Signal genannt. Es ist ja, das kann ich ja nochmal wiederholen, eigentlich eine völkerrechtlich bindende Resolution. Aber es steht trotzdem gleichzeitig die Frage im Raum, ob diese Resolution überhaupt umgesetzt wird. Also ob die konkreten Einfluss auf Entscheidungen zum weiteren Verlauf des Krieges zum Beispiel hat. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock, die ist ja gerade im Nahen Osten unterwegs. Und aus ihrer Delegation, also aus ihrem Umkreis, heißt es, dass es da schon eigentlich wenig Optimismus gibt, was die Umsetzung dieser Resolution angeht. Also doch wieder nur ein zahlloser Tiger.
Naja, die USA selber haben diese Resolution, an deren Zustandekommen sie ja jetzt beteiligt waren, durch Verzicht auf Veto, gleich ein bisschen kleingeredet. Es sei ein Kann und kein Muss. Dennoch. Es ist ein großer Schritt. Es ist, ich habe Zeichen gesagt, Sie haben Signal gesagt, es ist dennoch mehr als das. Und man hat ja auch in der letzten Zeit vielleicht tatsächlich ein bisschen den Eindruck gewinnen können, dass beide Seiten möglicherweise ein Interesse daran haben, nun im Sinne des Austauschs von Geiseln und Freilassung auch auf der anderen Seite ins Geschäft, sage ich mal, ganz flapsig zu kommen, also Bewegung passieren zu lassen, und das kann man sich ja nur wünschen.
Wir hatten gestern Philipp Peimann-Engel hier zu Gast in der Sendung, der ist der Chefredakteur der Jüdischen Allgemeinen, und wir haben auch über die Reise von Annalena Baerbock in den Nahen Osten gesprochen, und Herr Peimann-Engel hat sich sehr kritisch geäußert, ihren Äußerungen wiederum gegenüber. Also aus seiner Sicht betont Baerbock viel zu sehr die Situation in Gaza und lässt die Solidarität mit Israel zur Phrase verkommen.
Die Hamas spielt fast gar keine Rolle mehr. Es wird von ihr systematisch erwähnt Israel, ermahnt Israel, und es wird gar nicht mehr auf die Hamas eingegangen und auf die zahlreichen Unterstützer der Hamas, allen voran Libanon und Iran. Und ich glaube, da ist richtig was ins Rutschen geraten. Und wenn ich mir anschaue, dass Annalena Baerbock sehr, sehr häufig sagt, wir stehen an der Seite Israels, wenn man genau hinschaut, das ist leider nicht mehr der Fall.
Würden Sie ihm da zustimmen?
Nein, dem würde ich so nicht zustimmen. Weil ich habe das verfolgt, was Annalena Baerbock und auch was der Kanzler zuletzt in dieser Frage gesagt hat. Im Moment geht es ja ganz aktuell darum, ob es eine weitere Bodenoffensive in Gaza gibt. Und es werden viele Anstrengungen unternommen, damit das nicht passiert in dieser Form, sondern dass es eben eine Waffenruhe gibt. Das finde ich auch wichtig. Aber es ist deutlich, dass Annalena Baerbock bei allem Einsatz für diese Verhandlung immer auch betont, dass das Massaker vom 7. Oktober der Auslöser war für die jüngste Eskalation in diesem Konflikt, dass dieser Terrorakt absolut verurteilt werden muss und dass Israel ein das Recht auf Verteidigung zugestanden wird. Die Süddeutsche hat es heute, finde ich, sehr gut kommentiert. Sie hat gesagt, dass die Sonderrolle Deutschlands sich mittlerweile fast darin manifestiert, dass wir dieser Wehrhaftigkeit Israels noch zustimmen und das mittlerweile fast schon ein Alleinstellungsmerkmal in der politischen Welt ist.
Jetzt machen Sie als Theater, Sie haben es ja vorhin schon angesprochen, ganz viel gerade zur Weltlage. Also weil die Weltlage Ihnen da wahrscheinlich auch nicht so richtig viel Wahl lässt. Sie möchten unter anderem einen Kommunikationsraum schaffen am Berliner Ensemble, um über Gaza zu reden. Also die Reihe heißt auch, oder die Veranstaltung heißt Über Gaza reden, ist im April, 11. April. Und Sie schreiben eine Ankündigung, in Deutschland über den Nahostkonflikt zu sprechen, in Anführungszeichen, tut weh. Welche Rolle spielt die deutsche Erinnerungskultur, welche Islamophobie und Antisemitismus? Ich finde das total gut, dass Sie da versuchen, so einen Kommunikationsraum aufzumachen. Ich frage mich aber, ob der Titel nicht schon zu provokant gewählt ist. Also wenn Sie sagen, über Gaza reden, dann spitzen Sie ja dann doch wieder auf diese eine Seite zu.
Aber vergessen Sie bitte nicht, dass wir bislang mehrere Veranstaltungen gemacht haben, die sehr ausdrücklich das Thema Antisemitismus hatten. Kampf gegen Antisemitismus. Wir haben ein vielbeachtetes, großes Solidaritätskonzert gemacht, das den Titel hatte Gegen das Schweigen, gegen Antisemitismus. Es geht uns jeweils um die Konsequenzen, die diese Problematik auch des Nahostkonflikts hat in Deutschland. Also wir versuchen jetzt nicht, diesen Konflikt an sich zu thematisieren, sondern wir versuchen, mit unserer Situation hier in Deutschland umzugehen. Deswegen fanden wir es ganz wichtig, nach dem 7. Oktober auf Initiative von Igor Levit, gemeinsam mit Michel Friedmann und vielen anderen Künstlern, die da dabei waren, von den Toten Hosen bis zu Wolf Biermann, ein Zeichen zu setzen gegen Antisemitismus. Wir werden das auch ganz konkret fortsetzen mit einem weiteren großen Solidaritätskonzert. Die Einnahmen werden jeweils gespendet am 4. Juni. Dann ist das Thema Jeder ist jemand. Und auch da geht es um den Antisemitismus einerseits, aber auch um das gemeinsame Zusammenleben und Reden und Sprechen in Deutschland zwischen Muslimen, Juden, palästinensischen Menschen. Und da werden wieder Igor Levit und Michel Friedmann, aber auch Navid Kamani und die Nobelpreisträgerin Hertha Müller etwa dabei sein. Ja, und in diesem Kontext haben wir sehr bewusst das Thema über Gaza reden gewählt. Über Gaza reden, also wie spricht man darüber? Denn wir erleben auch bei der, wenn wir Gäste einladen, dass es Menschen gibt aus der migrantischen Community, aus der Menschen mit einem palästinensischen Hintergrund, die uns sagen, nee, wir wollen im Moment nicht öffentlich dazu sprechen, weil wir hinterher in einen Shitstorm geraten, den halten wir gerade nicht aus. Und deswegen, ja, es ist ganz im Gegenteil keine Provokation, sondern es ist der Versuch, nicht einfach nur die Klappe zu halten, wenn es schwierig wird.
Oliver Rehse ist Intendant des Berliner Ensembles und er spricht über Gaza und über Antisemitismus und über sehr viele andere Dinge auf der Bühne seines Hauses. Oliver Rehse ist Intendant des Berliner Ensembles und ich freue mich sehr, dass er hier heute zu Gast ist, um auf die Themen des Tages zu schauen. Und ich freue mich noch mehr, dass Sie, Herr Rehse, einen Überraschungsgast mitgebracht haben. Das ist schon der zweite diese Woche und es ist ja erst Dienstag, insofern gute Quote, würde ich sagen. Und ich möchte gleich mit Ihnen in die Telefonleitung reinlauschen, möchte aber vorher gern von Ihnen wissen, was das Erste ist, was Ihnen einfällt, wenn Sie an diese Person denken?
Kraft des Wortes und Überwältigung.
Wow, das legt die Latte hoch. Dann sag ich mal in die Leitung. Hallo, hier ist Jana Münke von Deutschlandfunk Kultur. Mit wem spreche ich denn?
Ich soll jetzt meinen Namen sagen?
Ja, jetzt dürfen Sie.
Gut, jetzt darf ich. Gut, ich bin Constanze Becker im Ensemble des Berliner Ensembles.
Herzlich willkommen, Frau Becker. Und wenn Sie sagen Ensemble, dann sind Sie dort Schauspielerin, oder?
Ich bin Schauspielerin, ja, genau.
Und wo sieht man Sie gerade im Berliner Ensemble? Also auf der Bühne, ja logisch, aber in welchem Stück?
Auf der Bühne in verschiedenen Repertoirestücken, also in der Drei-Groschen-Oper und ja, einigen Sachen. Mutti, was machst du da? Jasmina Reser-Stück, Medea noch von früher, eine alte Produktion aus Frankfurt und Wir haben heute Abend Generalprobe für ein neues Stück, was morgen im neuen Haus Premiere hat, Malina von Ingeborg Bachmann.
Ah, da habe ich zumindest schon von gehört. Deswegen nehme ich an, Herr Rehse, Sie haben Constanze Becker auch eingeladen, um darüber zu sprechen,
ja, über dieses neue Stück. Ja, ich fand interessant, dass sie eben morgen Premiere hat und heute früh sich kurz aus der Probe rauseist, um hier am Telefon zu sein. Und gleichzeitig kommt Constanze gerade von einer spektakulären Gastspielreise aus Adelaide zurück, wo wir in Australien 5-mal die Drei-Groschen-Oper gespielt haben. Und das beides zusammen macht ihr Leben, glaube ich, im Moment, füllt es an und macht es aufregend.
Wie probt sie es denn mit Jetlag, Frau Becker?
Da die Probenräume, da es da kein Tageslicht gibt, irgendwann weiß man nicht mehr, welche Tageszeit ist. Ist auch egal, wir arbeiten und da ist das nicht so wichtig.
Und was beschäftigt Sie ganz konkret als, wenn ich es richtig verstanden habe, die Person, die morgen auch die Hauptrolle bei der Premiere spielt, so einen Tag vor so einem großen Tag?
Das ist nicht so, dass ich da die Hauptrolle spiele. Wir machen das zu dritt. Wir sind drei Frauen und erzählen diesen Roman. Das ist ja kein Stück von Ingeborg Bachmann, sondern ein Roman. Und wir nähern uns dem an, indem wir in verschiedene Rollen schlüpfen. Und das ist nicht ganz einfach. Romanbearbeitung sind es ja nie. Da muss man wahnsinnig viel erfinden, weil man kein fertiges Stück vorliegen hat. Und wir sind immer noch im Prozess und arbeiten noch. Und ja, ich bin mitten noch im Arbeiten und kann auch nicht sagen, ich freue mich auf die Premiere, lehne mich zurück, soweit bin ich noch nicht.
Aber wie kann ich mir das dann konkret vorstellen? Machen Sie das dann wirklich so, dass Sie so einfach nochmal Sätze wieder rausstreichen und andere wieder reinnehmen und dann sagen, hier müssen wir nochmal anders stehen oder so?
Genau, also wir haben heute auch noch gestrichen, wir arbeiten jetzt noch ein bisschen an technischen Dingen, an Licht, Ton, diese Dinge, Übergänge, was man halt da so, was so lästig ist, aber was man machen muss, damit nachher ein schöner, runder Abend dabei rauskommt.
Also ich darf Ihnen dazu sagen, dass ich glaube, der normale Zuschauer, die normale Zuschauerin sich oft nicht vorstellt, dass wir innerhalb von 7 Wochen wirklich so eine Aufführung fertig machen. Filme brauchen ja Jahre, werden aber auch unter großem Zeitdruck gedreht. Am Theater heißt es, 7 Wochen vor der Premiere trifft man sich wirklich das erste Mal mit dem Ensemble, die Regie, man sieht das Bühnenbild. Und 7 Wochen später müssen die Ensemblemitglieder dann dieses Ding drauf haben. Und deswegen ist die Zeit, in der man in so einen Kosmos eintaucht, wie eben diese Welt von Ingeborg Bachmann. Das ist ein wunderbarer Roman. Er ist düster, er ist aufregend, er ist in Teilen klaustrophobisch. Er geht mit den Albträumen von Ingeborg Bachmann um. Das ist schon ein irres Unterfangen. Aber ich finde es sehr aufregend. Ich habe mich auch mit Bachmann beschäftigt, weil ich von Max Frisch Mein Name Sergantenbein gemacht hatte. Die beiden waren ein Paar und deswegen finde ich toll, woran Constanze zusammen mit Josephine Platt und Maeve Metelka, einer neuen jungen Schauspielerin bei uns im Haus, wie die da zu dritt diese ganze Welt erschaffen.
Und wenn Sie als Intendant des Hauses hören, oh ja, wir streichen heute noch und die Übergänge und so, ist das ganz normal oder sagen Sie dann als Chef, oh, da hättet ihr aber auch noch mal 3 Tage vorher
gucken können? Nein, ganz im Gegenteil. Ich war ja vor 3 Tagen da und habe gesagt, haltet euch nicht dran, ob das jetzt Hauptprobe oder Generalprobe heißt, arbeitet. Ihr macht das, das wird schön, toi, 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 aber nehmt euch die Zeit.
Und was beschäftigt Sie dann ganz konkret noch vor morgen, Frau Becker?
Das sind ja die normalen Probenbegleiterscheinungen. Ich versuche mir das alles zu merken, das, was jetzt noch zu arbeiten ist, und gleichzeitig mit Freude in die Premiere zu gehen, dass wir auf der Bühne und auch die Zuschauer unten einen schönen Abend sehen können und dass man dem die Anstrengung, die es für uns jetzt noch bedeutet, nicht mehr anmerkt.
Gab es da gerade ein Lachen im Hintergrund? Ich meine, irgendwas gehört zu haben. Aber noch kurz noch einmal zum Stück. Sie haben schon so ein bisschen angedeutet, Herr Rehse, es ist ein Stück von Ingeborg Bachmann, Malina, was auch so ein bisschen klaustrophobisch anmutet. Was würden Sie denn, Frau Becker, als dann auch Schauspielerin auf der Bühne sagen? Was ist das, was eine Zuschauerin, ein Zuschauer wissen sollte, bevor sie oder er in dieses Stück geht?
Also es ist eine Erzählung eigentlich über ein Ich, eine Ich-Erzählerin, die in einer Dreieckskonstellation in Wien lebt mit zwei Männern. Mit einem hat sie ein erotisches Verhältnis, mit dem anderen ein eher platonisch-väterliches. Und die an dieser Liebe zu diesem einen mehr oder weniger zerbricht und von dem anderen Mann ja dann letztendlich zerstört wird. Aber man kann diese drei Personen auch nicht wirklich trennen, sondern eigentlich, das sind auch Anagramme mit den Namen, mit denen Frau Bachmann da spielt, eigentlich ist es eher eine Figur und der Kampf von verschiedenen Aspekten eines Menschen innerhalb einer Psyche, einer Seele, die einen Kampf, ein Glück miteinander ausleben. Also ich glaube, das gibt nicht wirklich eine Geschichte, aber es gibt schon einen roten Faden, aber es gibt jetzt nicht wirklich eine Aktion, sondern wir lassen den Roman in Bildern, in kurzen Streiflichtern auf der Bühne entstehen. Und ich glaube, wenn man sich darauf einlässt, gewinnt man vielleicht einen Blick in eine etwas düstere, aber sehr, sehr spannende und sehr sinnliche und sehr intelligente Psyche.
Dann sag ich an dieser Stelle toi, toi, toi für morgen.
Das können wir bestimmt gebrauchen. Und ja, wir freuen uns.
Ist das tatsächlich so, dass man dann nicht Danke sagt, wenn jemand toi, toi, toi wünscht? Ja, oder?
Ja, weil das hat was mit Spucken zu tun. Also man wird bespuckt, damit es nachher nicht passiert. Und man bedankt sich nicht dafür, dass man bespuckt wird. In Italien wird man in den Hintern getreten, da bedankt man sich auch nicht. Also es gibt eher, das ist eher sowas wie böse Geister bannen, habe ich mir erklären lassen. Und deswegen soll man sich da nicht bedanken.
Dann spucke ich nochmal ganz doll durchs Mikro.
Und Achtung, nur über die linke Schulter, das gehört mit dazu. Ja, dreimal über die linke Schulter, ja, nicht über rechts.
Und nicht pfeifen dabei, ja, und solche Sachen.
Okay, ich habe das alles notiert. Da sage ich ganz herzlichen Dank. Ich darf mich ja bedanken.
Ich danke auch.
Becker. Sie ist Schauspielerin beim Berliner Ensemble und ich habe hier jetzt einen Zettel, deswegen kann ich nochmal genau sagen, warum sie hier heute als Überraschungsgast von Oliver Rehse, vom Intendanten des Berliner Ensembles, eingeladen wurde. Sie hat morgen Premiere mit dem Stück Marlina von Ingeborg Bachmann. Und jetzt ist ihr Slot auch vorbei. Mir wurde gesagt, wir müssen uns ganz, ganz streng an die Zeit
halten. Sie muss
wieder
proben, es hilft ja nichts.
Dann sage ich nochmal, toi, 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 über die linke Schulter. Vielen Dank, Herr Rehse. Vielen Dank, Frau Becker. Bis dann. Oliver Rehse ist Intendant des Berliner Ensembles und er ist heute mein Gast, um die Themen dieses Tages zu sortieren. Herr Rehse, ich habe eine Quizfrage für Sie. Vor wie vielen Jahren gab es erstmals eine jüdische Gemeinde auf dem Gebiet des heutigen Deutschland? Vor A, etwa 300 Jahren, B, etwa 700 Jahren oder C, etwa 1150 Jahren und es gibt auch noch D, etwa 1700 Jahren.
Puh, beantworte ich nicht. Also nein, bei Quizfragen kann man ja nur durchfallen. Ich denke an die Sendung, die Michel Friedmann früher gemacht hat. Also es ist mit Sicherheit lange her. Ob es jetzt die dritte oder die vierte Variante ist, das weiß ich nicht. Aber sehr lange her.
Sehr richtig? Ehrlich, finde ich. Ja, richtig, dass es sehr lange her ist. Und Sie haben auch wirklich zwischen den richtigen beiden, sage ich mal, geschwankt. Mir ging es auch so, dass ich es nicht aus dem FF hätte sagen können. Es war vor etwa 1700 Jahren, also die Antwort D. Und ich frage Sie das oder habe Sie das gefragt, weil das eine der Fragen ist, die das Bundesinnenministerium in den Einbürgerungstest aufnehmen will. Zum Thema jüdisches Leben in Deutschland. Der Spiegel berichtet da ausführlich drüber heute. Und die Idee hinter diesen neuen Fragen im Einbürgerungstest, die sich eben mit dem jüdischen Leben in Deutschland befassen, ist, dass die Bundesregierung verhindern will, dass Antisemiten die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten. Denken Sie, dass das funktioniert?
Nein, das denke ich nicht, ehrlich gesagt. Und ich habe mir diesen Einbürgerungstest mal angeschaut und da gibt es zum Beispiel die Frage, wo hält sich der Bundeskanzler auf? In Bonn? Oder auf Schloss Meseberg oder in Schloss Bellevue oder in Berlin, weil er doch da regieren muss. Oder da gibt es die Frage, wie kann man in Deutschland geehrt werden, wenn man eine wichtige politische oder kulturelle Aufgabe geleistet hat mit dem Bundesverdienstkreuz, mit dem Vaterländischen Verdienstorden oder mit dem Ehrentitel Held der Deutschen Demokratischen Republik. Diese Fragen haben sich ja wohl Witzbolder ausgedacht. Und ich finde, dass so ein Kontext, wenn man dann plötzlich danach gefragt wird, wie Holocaust-Leugnen bestraft wird.
Das ist auch und eine der neuen Fragen. Ne?
Auch eine der neuen Fragen, genau. Und das aber in so einem Kontext mit Vaterländischem Verdienstorden und Schloss Meseberg, das finde ich unangemessen, ehrlich gesagt. Auch dieses Multiple Choice. Ich bin natürlich absolut dafür, das Thema jüdisches Leben in Deutschland und das Thema Antisemitismus stark zu machen, aber nicht auf so eine Art und Weise und nicht in diesem Kontext. Dann müsste man, glaube ich, fragen, können Sie definieren, was ist Holocaust? Können Sie sagen, was die besondere Verantwortung Deutschlands ist? Aber so eine quizfragenhafte Jahreszahleneinordnung und das eben in diesem Kontext, wie lange wird die bayerische Landesregierung gewählt? Das ist dermaßen Kraut und Rüben. Nein, ich finde das nicht seriös.
Und verstehe ich es aber richtig, Sie finden es unangemessen, weil es so eine Komplexität nicht zulässt, die dem Thema angemessen wäre.
Ganz genau. Okay. Ich finde die Mischung von, sagen Sie doch mal, wer war der Kanzler der Einheit, Konrad Adenauer oder Helmut Kohl, bayerische Wahlen und dann Schloss Meseberg und Schloss Bellevue, das ist dermaßen. Und dazu dann auf einmal die Strafe für Holocaust leugnen, wo möglicherweise gar nicht so klar ist, was ist der Holocaust, wie definieren wir das, was ist die deutsche Rolle, das kann man nicht mal eben mit so einem Fragebogen mitbewältigen und dann der Meinung sein, wenn man da drei solche Fragen einbaut, dann hat man was dafür getan, dass möglicherweise ein größeres Verständnis für die Rolle, die schreckliche Rolle, die Antisemitismus in Deutschland gespielt hat, was das bedeutet. Ich finde das unangemessen.
Also ich stimme Ihnen zu, dass mit diesen neuen Fragen es sicherlich nicht so sein wird, dass man zum Beispiel jemanden, der antisemitisches Gedankengut in sich trägt und davon überzeugt ist, dass der einerseits umgestimmt wird oder dass man mit diesen Fragen jemanden entlarvt, weil man sich ja auf diesen Test vorbereitet. Das heißt, jemand, der antisemitisch tickt, der kann natürlich die Fragen auswendig lernen und dann richtig
ankreuzen. Es ist alles nur Multiple Choice, ja? Es ist Multiple Choice. Man wird nicht wirklich gefragt, was bedeutet der Holocaust? Wie sehen Sie die Rolle Deutschlands? Also, ich bin nicht versiert in diesen Tests, natürlich nicht. Ich bin Theatermensch, aber wenn ich mir das angucke, ich verstehe, woher das kommt und dass man das, also das Bemühen, unsere besondere Verantwortung gegenüber dem Staat Israel, gegenüber jüdischen Menschen auch an so einer Gelegenheit zu verankern.
Genau.
Das Wollen scheint mir richtig, aber die Art und Weise scheint mir verfehlt.
Also ich glaube auch nicht, dass das ein Allheilmittel ist, ne? Dass man damit dann plötzlich alle umstimmt. Aber es ist zumindest aus meiner Sicht so ein kleiner Schritt und ein Versuch an einer Stelle, wo man es relativ unbürokratisch, weil es schreien ja immer alle, alles ist so bürokratisch, wo man es relativ unbürokratisch mal ändern kann, zu sagen, wir möchten da Menschen zumindest mal antippen, sich zumindest mal kurz mit jüdischem Leben in Deutschland zu befassen. Und ich gebe Ihnen total recht, dass das nicht in einer komplexen Form dann passieren wird, aber zumindest dieses Thema zu verankern und zu signalisieren, wir leben in einer Gesellschaft, in der sind diese Themen wichtig. Das ist zumindest ein Schritt und ein Versuch.
Ja, ein Versuch ist es mit der Drohkulisse. Und wenn ihr das nicht schön ausfüllt, dann kriegt ihr eben nicht die Einbürgerung. Es scheint mir, ich finde den Kontext nicht richtig. Tut mir leid, ich bleibe dabei, dass so ein Thema wie Holocaust-Leugnung und wie wird das bestraft, das ist eine so komplexe Frage, die kann man doch nicht mal eben mit und wie lange wählen wir Herrn Söder in eins setzen. Wirklich, ich empfinde das in gewisser Weise als, fast hätte ich gesagt, pietätlos. Also ich finde es als, ich finde, da passt was nicht.
Ich finde, man kann trotzdem noch ein anderes gutes Haar an diesen neuen Fragen findet, nämlich, dass das Innenministerium diesen Fragenkatalog jetzt überarbeitet hat, auch unter dem Eindruck von Gewalt und Parolen gegen Jüdinnen und Juden in Deutschland. Also als Reaktion wirklich auf die jüngsten Ereignisse. Weil es ja auch da oft den Vorwurf gibt, dass irgendwie viel weiterläuft wie bisher, dass die Politik oft nicht so schnell reagiert, zumindest sich nicht so klar positioniert. Zumindest ist das, was ich oft wahrnehme in den Diskussionen. Und von dieser Idee, dass man dann sagt, gut, da haben wir ein Tool, da können wir relativ schnell einfach sagen, wir sehen diese Entwicklungen und wir versuchen da an dieser Stelle eben ganz, ganz klein was zu ändern, finde ich, kann man auch anerkennen.
Mir wäre es lieber gewesen, wir hätten nicht an den Goethe-Instituten gespart und würden Institute im Ausland schließen, die dafür da wären, genau solche Fragen unter anderem zu kommunizieren. Was sind wir eigentlich für ein Land? Was sind eigentlich unsere Werte? Nee, sie kriegen mich nicht rum. An anderer Stelle, natürlich, dass man etwas tun muss, dass auch vom Innenministerium aus sehr viele Aktionen passieren müssen. Bei uns im Berliner Ensemble wird demnächst wieder der Tag des Grundgesetzes begangen werden und Frank-Walter Steinmeier wird auftreten und so weiter. Ja, es ist ganz wichtig, solche Zeichen zu setzen. Nur ein Fragebogen kann es nicht sein.
Ich muss an dieser Stelle schon Danke sagen an den Intendanten des Berliner Ensembles, Oliver Rehse. Der war mein Gast hier heute, um über die Themen dieses Tages zu sprechen. Und ich sag mal auch zu einem Intendanten, toi toi toi, wenn eine Premiere ansteht?
Ja, ja, klar. Also ich bin ja nicht irgendeine Kontrollinstanz, sondern ich bin ja immer Teil der Sache. Es ist auch mein Programm. Es sind Aufführungen, bei denen ich mitfiebere, zu denen ich mich voll dazugehörig fühle. Also von daher, meine letzte Premiere war sehr schön, das war ein neues Stück von Marius von Meyenburg. Jetzt ist schon die nächste, nämlich Malina, nach diesem letzten grandiosen, einzigen großen Roman von Ingeborg Bachmann, das ist morgen Abend. Doch, Sie dürfen toi 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 sagen, spucken Sie dürfen Sie heute noch nicht, das dürfen Sie erst morgen.
Ach, das darf man immer, ach schade, ich wollte jetzt hier gerade schon versuchen, über die Bildschirme und die Mikrofone hinweg, dann sage ich einfach an dieser Stelle toi toi toi, vielen Dank für Ihren Besuch und bis zum nächsten Mal.
Sehr gerne.